D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Sie tun es, Frauen genauso wie Männer. Fremdgehen. Egal welche Studie oder welche Befragung, wenn man Menschen anonym befragt, gibt die Mehrheit an, ja, sie sind schon mal untreu gewesen.
Und gleichzeitig wünschen sich fast alle Menschen einen treuen Partner oder eine treue Partnerin. Wir haben ein tiefes Bedürfnis nach Zweisamkeit, nach einem Hafen.
Eine Stunde Liebe auf der Spur von Treue und Untreue. Warum wagen wir den Seitensprung? Was sind die Gründe fürs Fremdgehen?
Gibt es Alternativen, wie zum Beispiel eine offene Beziehung, wo Sex außerhalb der Zweierbeziehung erlaubt ist? Oder führt das zu noch größeren Verletzungen?
Antworten auf all das gibt's in dieser Stunde Liebe. Ich bin Inga Hinkamp.
Und ich bin Till Opitz.
D-Radio Wissen. Monogamie, Treue, eine oder einer nur für uns. Das wünschen sich fast alle Menschen. Einer der wenigen, der dazu forscht, ist Dr. Ragnar Bär, Diplompsychologe an der Uni Göttingen. Er hat die Online-Beziehungsberatungsplattform TheraTalk.de maßgeblich mitentwickelt.
Und seit 2002 hat er mit tausenden Paaren gesprochen, Therapien mit hunderten Frauen und Männern durchgeführt, online und offline. Und ich habe ihn gefragt, ob das Ergebnis der Forschung ist, wir wünschen uns doch alle Treue?
Ja, wir haben gerade eine sehr große Studie mit 10.000 Teilnehmern durchgeführt und haben festgestellt, dass ungefähr 97% der Männer und Frauen von ihrem Partner Treue erwarten.
Und Sie haben ja wahrscheinlich auch über Ihre Beratung den Vergleich mit der Realität. Da gibt es dann doch mangelnde Treue. Sind Seitensprünge oft ein Problem in Beziehungen?
Zumindest in unseren Therapien ist Untreue immer wieder als Thema aufgetaucht und ich habe festgestellt, dass es äußerst wenig solide Forschung über Seitensprünge und deren Folgen gibt.
Was haben Sie denn rausbekommen? Können Sie sich erklären, dass es eine doch offenbar relativ große Diskrepanz zwischen diesem Wunsch nach Treue, nach Monogamie einerseits gibt und dann doch der relativ hohen Zahlen an Menschen, die dann fremdgehen?
Wir haben im Verlauf unserer Forschung gemerkt, dass wir doch das Bild von den Untreuen stark revidieren müssen. Also wenn man an Untreue denkt, dann denkt man zunächst mal an einen Mann oder Frau, der notorisch oder die notorisch den Partner betrügt. Was wir aber festgestellt haben an vielen tausend untreuen Männern und Frauen, dass die allermeisten sogar, also es sind 79% der untreuen Männer und 85% der untreuen Frauen, sich auf ihren Seitensprung aufgrund der sexuellen Unzufriedenheit in der eigenen Partnerschaft eingelassen haben. Wir haben festgestellt, dass diejenigen, die fremdgehen, meist mehrere Jahre sexuellen Frust hinter sich haben. Und ich erkläre das dann immer so, dass sozusagen dadurch ein fruchtbarer Boden entsteht, auf den diese Gelegenheit fällt. Und bei einigen kommt es dann eben zu einem Seitensprung, was aber eben eigentlich nie geplant war, sondern es sind meistens Menschen, die von sich eigentlich Treue erwartet haben und nie gedacht hätten, dass sie mal untreu werden.
Das heißt, man könnte Untreue weitestgehend auch verhindern, indem man in der bestehenden Partnerschaft über sexuelle Bedürfnisse spricht?
Genau, das ist eine der wichtigsten Schlüsse sozusagen, die wir aus unseren Studien ziehen. Die meisten Seitensprünge ließen sich verhindern, wenn die Paare rechtzeitig darauf achten würden, auf die sexuelle Zufriedenheit in ihrer Partnerschaft zu achten und darüber zu reden. Das Dumme dabei ist, dass gerade die sexuelle Zufriedenheit oder gerade das Thema Sex unglaublich schwer für die meisten Partner zu besprechen ist. Über ganz konkrete sexuelle Wünsche zu reden, fällt den meisten unglaublich schwer.
Das heißt, ich müsste mit meiner Partnerin, meinem Partner auch darüber reden, na, fass mich doch mal ein bisschen härter oder weicher an oder was man eben mag.
Genau so etwas.
Warum ist das so schwierig?
Gerade wenn es um Sex geht, haben viele Angst davor und haben es auch schon erfahren. Da wird leicht mal drüber gelästert, da wird gesagt, na, das ist ja pervers. Da wird man leicht in eine schlechte Ecke hingestellt. Und von daher sind die eigenen ganz individuellen sexuellen Wünsche in der Regel ein gut gehütetes Geheimnis erstmal. Wenn man damit jetzt rausrückt, dann hat man natürlich erstmal Angst, wie bewertet der Partner das? Und im Laufe ihres Lebens haben viele schon mal die Erfahrung gemacht, dass der Partner dann auch sagt, das finde ich ja total blöd. Und da bildet sich sozusagen einfach eine hohe Hemmschwelle im Laufe der Zeit, die dann entsprechend schwer auch zu überwinden ist.
Jetzt versuchen Sie von der Uni Göttingen zu helfen. Wie können Sie Paaren beim Thema Treue und Untreue helfen?
Also wir haben hier im Projekt Theratalk dazu mehrere Ansätze. Wenn Sie Untreue erlebt haben, bieten wir kostenlose Partnerschaftstests an, wo man mal gucken kann, inwiefern ist das alles normal, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, ich weine nur noch den ganzen Tag oder mir zieht es völlig den Boden unter den Füßen weg oder ich kontrolliere meinen Partner ständig. Inwiefern ist das normal? Da kann man also kostenlos Partnerschaftstests ausfüllen, um dazu eine Rückmeldung zu geben.
Das heißt, das ist anonym. Ich habe das eben mal geschaut. Man muss sich einfach nur einen Benutzernamen geben und kann dann erstmal einfach diese Fragebögen online ausfüllen.
Genau, man kann sich sogar noch nicht mal einen Benutzernamen geben, sondern man kriegt einfach nur eine anonyme Nummer.
Und kann man auch mit Diplom-Psychologinnen und Psychologen in Kontakt treten mit ganz konkreten eigenen Fragen?
Das ist eine weitere Möglichkeit. Wir bieten auch eine komplette Online-Therapie an, wo man dann eben auch nach Untreueproblemen oder überhaupt bei sexuellen Problemen oder Partnerschaftsproblemen natürlich auch einen Therapeuten konsultieren kann, dann im Rahmen einer Therapie. Trotzdem ist aber die Hemmschwelle, da mit jemandem persönlich in Kontakt zu treten, auch nochmal relativ hoch. Und deshalb haben wir noch eine dritte Möglichkeit entwickelt, nämlich das Ressourcenaktivierungssystem, wo man auch auf anonyme Art und Weise etwas an der sexuellen Zufriedenheit ändern kann. Bei dem jeder seine sexuellen Wünsche in einer Art Fragebogen sozusagen angeben kann, was er sich wünscht, was er auch für den Partner gern tun würde. Das ist eine sehr lange Liste und das füllen beide Partner aus. Am Schluss wird miteinander abgeglichen, was möchte der eine gerne, was ist der andere auch bereit zu tun, und nur das wird zurückgemeldet. Das heißt, es wird also nicht zurückgemeldet, was einem peinlich sein könnte, sondern man kriegt ausschließlich positive Rückmeldungen.
Ragnar Beer ist Diplompsychologe. Er arbeitet an der Uni Göttingen. Er hat uns Infos gegeben über die Online-Paar-Beratungsplattform theratalk.de. Die Seite haben wir auf deradiowissen.de verlinkt.
Und Beer hat auch zu offenen Beziehungen geforscht und wie zufrieden Paare in offenen Beziehungen sind. Und die spannenden Ergebnisse, die hört ihr am Ende dieser Sendung Eine Stunde Liebe. Nicht Untreue zerstört unser Beziehungsleben, sondern falsch verstandene Treue. Unser Ideal der Treue muss sich dringend ändern. Das hat die Schweizer Journalistin und Bloggerin Michelle Binswanger in einem Manifest in der Zeit gefordert.
Dort sagt sie, unser Beziehungsideal, das beruht auf einer Lüge. Und ich habe Binswanger gefragt, wie sie das genau meint mit der Lüge.
Ja, die Lüge bezieht sich darauf, dass man eben das Ideal hat und dann unausgesprochen davon ausgegangen wird, dass man das so leben kann, obschon sich das halt immer, die Verhältnisse sich immer wieder verändern, auch die Einstellungen dazu, die Beziehungen verändern sich, gerade lange Beziehungen verändern sich ja über die Zeit.
Und das heißt, Sie sagen, diese Annahme, einfach man ist sich treu, jetzt ist einmal die Beziehung da und man ist sich bis ans Lebensende treu.
Genau. Und es wird nicht überprüft, immer wieder, eben wie sich auch die Einstellung dazu verändert, wie sie sich zum Beispiel verändern kann, wenn man Kinder bekommt, wie sich überhaupt die Qualität der Beziehung verändert. Und mit der Lüge ist nicht gemeint, dass der Sex nur in der Ehe stattfindet, sondern dass man das einfach unhinterfragt voraussetzen kann, dass das für beide so geht, weil die Verführung, die ist immer gegenwärtig, und ich bin der Meinung, dass man das irgendwie anschauen muss und auch zusammen besprechen muss.
Das heißt, ich verstehe das auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, es ist einfach ganz normal, dass sich Beziehungen weiterentwickeln, dass man irgendwann als Mann oder als Frau auch von jemand anders mal angezogen wird. Und das andere ist, ich muss mit meiner Partnerin, mit meinem Partner darüber reden. Was ist Treue, was ist Untreue, wie gehen wir damit um?
Die Frage ist, wie versteht man Treue? Heißt Treue, dass man eben nie sich auf andere einlässt? Und was heißt denn das überhaupt, sich auf andere einlassen? Wie weit will man da gehen? Aber ich bin der Meinung, die Treue muss eigentlich zueinander sein, dass man sich eben vertraut, dass wenn man lange zusammen ist, dann verändern sich ja auch die Persönlichkeiten, da verändern sich teilweise die Bedürfnisse, und diese Dinge, finde ich, sollte man ansprechen. Wie sich dann das manifestiert, eben ob der eine irgendwie plötzlich findet, er müsste mal außerhalb der Beziehung irgendwas haben, oder ob man sich auf andere Modelle einigt, das ist dann völlig offen. Aber dass man es nicht einfach unter den Teppich kehrt, sondern dort eben auch ehrlich ist zum Partner, indem dass man das zugibt.
Da könnten dann verschiedene Modelle am Ende bei rauskommen, dass ich mit meiner Partnerin, meinem Partner darüber rede, Machen wir vielleicht einen Unterschied zwischen emotionaler Treue und körperlicher Treue? Oder was gibt es für Bedürfnisse, was wir vielleicht auch sexuell mal in der eigenen Beziehung ausprobieren können? Das wäre dann bei jedem Paar unterschiedlich, individuell anders.
Ganz genau. Ich habe ja damals für den Artikel auch mit vielen Paaren gesprochen, die auch offene Beziehungen, also das in Anführungs- und Schlusszeichen, leben. Und ich habe da festgestellt, das ist für jeden wieder total anders, was möglich ist, was nicht möglich ist. Wie jedes Paar individuell ist, sind auch diese Lösungen, die man da findet, individuell. Also ich kenne auch Leute, die sagen, das ist irgendwie Quatsch, ich will das gar nicht und meine Partnerin will das auch nicht und wir haben uns darauf geeinigt, dann soll das auch so sein dürfen. Aber meine Erfahrung ist, dass das bei den allermeisten Paaren früher oder später irgendwo halt auch zum Thema wird.
Dass Liebe so bleibt wie am Anfang, das ist Quatsch. Beziehungen entwickeln sich permanent weiter. An sexueller Anziehung in einer Partnerschaft muss man arbeiten, sagt die Journalistin und Bloggerin Michelle Binswanger. Sie sucht nach einer neuen Definition von Treue, hat sich aber auch angeschaut, woher kommt eigentlich unser Ideal der Monogamie? Was sind die Wurzeln des Treueideals bei uns in Europa?
Bei uns hat das natürlich mit dem Christentum zu tun einerseits und dann mit dem romantischen Beziehungsideal, das eben die Liebe so stark ins Zentrum rückt. Und früher waren es ja eher so Wirtschaftsgemeinschaften, da war die romantische Liebe eigentlich nicht das Zentrum der Beziehung, sondern man hat sich eben über nach Klasse verbunden oder hat da eben Familien versucht zu verbinden. Man war eine wirtschaftliche Einheit und je mehr das weggefallen ist, desto mehr ist eben das romantische Ideal der Zweisamkeit ins Zentrum gerückt. Und dann gibt es eben die Theorien, die sagen, dass vom Moment an, da die Menschen sesshaft wurden und anfangen Landwirtschaft zu betreiben, das ist dann das Konzept von Besitz, also Landbesitz, aber eben auch, dass Frau und Hausstand eben der Besitz des Mannes sind und dass das eigentlich der Anfang war, dass man gesagt hat, zumindest die Frauen müssen treu sein. Bei den Männern hat man das nicht so eng gesehen.
Unsere Biologie ist dafür aber eigentlich nicht gemacht. Die ist ja ein bisschen älter, schon ein paar Millionen Jahre, oder?
Ja, genau. Die hat sich anders entwickelt. Das ist ja klar, da muss der Fortbestand der Spezies gewährleistet werden. Und da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Theorien dazu. Lange hat es ja geheißen, der Mann will seine Gene irgendwie möglichst weit streuen. Für die Frau ist der Einsatz viel höher. Darum wollen die Frauen eben, sind die eher dazu prädestiniert, treu zu sein und weniger Sexualpartner zu suchen. Das weiß man heute, dass das nicht stimmt, dass das auch sehr stark eben kulturell geprägt ist, dass man den Männern da mehr Freiraum gelassen hat und die Frauen eher eben treu sein mussten, weil sie sonst als Schlampen und als unwürdig verschrien wurden. Neuere Untersuchungen deuten eigentlich darauf hin, eben, dass sofern die kulturellen Bedingungen gegeben sind, also der soziale Druck wegfällt, Frauen eigentlich ganz genauso geneigt sind dazu, sich eben untreu zu sein in Beziehungen. Und ich glaube, das hat eben auch nicht so sehr, es hat auch damit zu tun, dass man eben Bestätigung sucht. Also man auch vor allem eben in seiner Attraktivität bestätigt werden möchte.
Jetzt leben wir in Zeiten des Smartphones. Es gibt Tinder und ähnliche Apps. Das heißt, technisch ist es heute auch noch mal viel leichter, sich mal auf dem Markt umzugucken und möglicherweise fremd zu gehen, oder?
Ja, Gelegenheit macht Diebe und je mehr Gelegenheit man hat, desto mehr wird das auch wahrgenommen. Und heutzutage eben mit den ganzen Social Media, mit den einfachen Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, sich clandestin zu treffen und so weiter, würde ich sagen, es ist das sicher nicht weniger geworden. Aber viel stärker, denke ich, eben ist, dass man kulturell und von der Idee eben der lebenslangen Monogamie wegkommt. Also diese Ideen werden ja schon länger auch diskutiert. Das habe ich auch gemerkt im Nachgang zu meinem Artikel. Der ist ja auf wahnsinnig viel Zuspruch gestoßen. Ein bisschen Kritik gab es auch, aber sehr, sehr viele Menschen haben sich gemeldet, melden sich übrigens immer noch nach 3 Jahren und sagen, ja, endlich schreibt das mal jemand. Ich erlebe das ganz genauso und ich bin froh, dass das irgendwie eine Stimme gefunden hat. Mhm. Das Ideal ist immer noch die lebenslange Monogamie und viele merken, dass das eben sehr schwierig ist, das so zu leben. Wünschen sich, dass dass man da auch andere Modelle irgendwie mal vorstellt, die man vielleicht diskutieren könnte.
Michelle Binswanger, die fordert einen offeneren und ehrlicheren Umgang mit dem Thema Treue und Untreue in Beziehungen. In einem Einzelfall kann auch die offene Beziehung eine Lösung sein.
Und ihr Manifest für einen ehrlichen Umgang mit dem Thema Treue, das haben wir euch verlinkt auf deradiowissen.de. Eine Stunde Liebe mit Inga Hinkamp
und Till Opitz. Viele Menschen tun es, Vögeln fremd. Über Gründe für Untreue bei Menschen haben wir schon gesprochen. Wir springen jetzt mal in die Tierwelt zu den Vögeln. Lange hat die Wissenschaft geglaubt, dass Vögel überwiegend monogam leben.
Ja, genau. Nee, gar nicht. Neue Studien zeigen, dass auch die angeblich monogamen Vögel fremdvögeln. Hinter den Kulissen passiert also einiges. Ich habe unseren Diplombiologen Dr. Mario Ludwig gefragt, wer denn da fremd geht.
Also Inga, die meisten gehen fremd. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Blaumeisen, dass da stammt eigentlich schon jedes sechste Küken aus einem Seitensprung. Bei Tannenmeisen sieht es noch übler aus, da sind es 80%. Und Albatrosse, die gelten ja als überaus treu, da gibt es auch 5% Betrüger. Es gibt nur eine einzige Vogelart, die wirklich offensichtlich zu 100% treu ist, und das sind die Schwäne.
Aber wenn jetzt die Vögel doch in so einer gut funktionierenden Zweckgemeinschaft leben, ne? Warum besteht da überhaupt die Notwendigkeit, fremd zu gehen? Hat das was mit Abwechslung zu tun?
Nee, also mit Abwechslung hat es überhaupt nichts zu tun, sondern es hat mal wieder was mit den Genen zu tun. Und Männchen und Weibchen haben in Sachen Genen da auch ganz unterschiedliche Ansätze.
Kommt mir bekannt vor. Warum gehen denn die Männchen fremd?
Ja, die Männchen gehen fremd, weil die wollen ja ihre Gene immer möglichst weit streuen, damit eben diese Gene auch in der Generation, die als nächstes kommt, gut repräsentiert sind. Und das geht natürlich mit einem einzigen Weibchen schlecht. Mhm. Und ein weiterer Vorteil ist, für die Männchen, die wollen natürlich keine Energie in Aufzucht der Jungen stecken, die beim Seitensprung gezeugt worden sind. Weil um diese Kuckuckskinder, da muss sich ja eben dann dieser gehörnte Reviernachbar kümmern. Und da spart man natürlich dann prima Energie.
Sehr gewieft. Und sag mal, warum gehen die Weibchen fremd?
Ja, da gibt es mehrere Theorien. Also eine Hypothese sagt, dass Fremdgehen bei den Weibchen hat was mit dem Lebensalter der Vogelarten zu tun. Also Albatrosse, die ja ausgesprochen selten fremdgehen, die werden zum Beispiel bis zu 60 Jahre alt. Die Blaumeisen, die wir vorhin schon angesprochen haben, die werden gerade mal ein Jahr alt. Das heißt, die müssen ihre Fortpflanzung in einer einzigen Brutsaison abwickeln. Und wenn da jetzt ein Weibchen einen Partner erwischt, der zum Beispiel unfruchtbar ist, dann gibt es ja für dieses Weibchen keine zweite Chance mehr. Aber es gibt noch eine etwas wahrscheinlichere Theorie, das ist die sogenannte gute Genhypothese.
Okay, also ordentlich Gas geben, weil das Leben ist kurz, die eine, aber wie kann ich mir diese gute Genhypothese vorstellen?
Ja, also wir haben ja schon gesagt, Vogeldamen, die möchten eben das Männchen als Partner bekommen, von dem sie glauben, hey, das hat die besten Gene. Aber jetzt bei den Blaumeisen geht es in der Brutzeit ziemlich hektisch zu. Einfach, da suchen viele Weibchen zur gleichen Zeit einen Partner, da suchen die Nistkasten. Aber auf der anderen Seite wollen die Weibchen eben auch mit ihrer Brut so schnell wie möglich anfangen, weil die müssen ihre Jungen bis spätestens Mai ausgebrütet haben, weil sonst ist es zu spät im Jahr und dann sieht es also für den Nachwuchs sehr schlecht aus. Und deshalb nehmen die oft einfach ein Männchen, das ist jetzt kein Traumprinz, sondern das ist eher so zweite Wahl. Und zwar einfach, dass sie überhaupt mal ein Männchen haben, mit dem sie sich fortpflanzen können. Weil später haben die ja immer noch die Chance, einen Seitensprung zu machen und dann so ein genetisch besser aufgestelltes Männchen zu erwischen. Und damit können sie ja dann immer noch sozusagen den Genpool ihrer Nachkommen aufpeppen.
Ja.
Aber es gibt eben auch eine Hypothese, dass Seitenspringen sogar in Genen fixiert ist.
Das wäre für Menschen eine wahnsinnig tolle Ausrede. Es gibt das Seitensprunggen. Gibt es das wirklich bei Vögeln?
Nein, ich habe leider dieses Seitensprunggen. Das wäre wirklich eine tolle Ausrede. Nein, bei den Vögeln gibt es das. Bei uns Menschen hoffentlich doch nicht. Und man hat nämlich bei Untersuchungen an Zebrafinken herausgefunden, dass die Zebrafinken diese Bereitschaft zum Fremdgehen, dass die das von ihren Vätern vererbt bekommen, die weiblichen Zebrafinken. Mhm. Wie jetzt aber diese Seitensprunggene aussehen, wie die funktionieren können, da weiß man noch überhaupt nichts drüber.
Aber was muss denn ein Männchen haben, damit es für das Weibchen, für einen Seitensprung überhaupt in Frage kommt?
Ja, also für die Blaumeisen, um bei dem Beispiel zu bleiben, da kommen jetzt zwei Typen in Frage. Zum einen wären das Liebhaber, die aus Brutgebieten stammen, die weiter entfernt sind, die sich dann eben auch im Erbgut deutlich von ihnen unterscheiden. Dadurch wird natürlich ein Schaden durch mögliche Inzucht minimiert. Und wenn die aber auf die unmittelbare Nachbarschaft zurückgreifen müssen, dann wählen sie sich immer ältere Männchen aus, größere Männchen, weil da sagen sie sich, wahrscheinlich haben die besseren Gene.
Mhm. Bei den Größeren verständlich, bei den Älteren seltsam.
Ja, frage ich mich auch, vielleicht größere Erfahrung dann auch.
Jetzt wird bei den Vögeln offen fremdgegangen oder machen die das eher heimlich?
Also meistens wird heimlich fremdgegangen, also zum Beispiel weibliche Blaumeisen, die sind sehr clever, die gehen beim Seitensprung ganz raffiniert vor. Die machen das ganz gezielt im Morgengrauen, also wenn ihr Partner noch schläft oder wenn der mit seinem Morgengesang beschäftigt ist. Und die gucken sich auch ihren Kandidaten für den Seitensprung, den gucken die sich ganz genau vorher aus. Und zwar machen die vorher sogenannte Erkundungsflüge. Das heißt, die wissen ganz genau, wo sitzt meine Affäre morgens. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil der Gemahl, also der singt ja und schläft ja nicht ewig. Das heißt, dieser Seitensprung muss schnell über die Bühne gehen. Der eigentliche Sex ist dann auch relativ kurz und dann fliegen die Weibchen auch sofort wieder brav zu ihrem Ehemann zurück.
So, und dem müsste doch eigentlich viel daran gelegen sein, diesen Seitensprung zu unterbinden, oder?
Ja klar, das machen die auch oder die versuchen das zumindest auch. Also die Männchen bewachen in der Balzzeit ihre Partnerin ganz, ganz scharf, aber letztendlich schaffen die es einfach in den meisten Fällen nicht, so einen Seitensprung zu verhindern.
Nur die Schwäne sind wirklich treu zu 100%, sagt unser Tierexperte, der Diplombiologe Mario Ludwig.
Kleiner Trost auch bei den Affen, da gibt es eine wirklich treue Spezies, die Azara-Nachtaffen. Die leben in Argentinien und mehr Infos über diese Nachtaffen auf dradiowissen.de unter eine Stunde Liebe.
Tja, müssen wir vielleicht körperliche Treue und emotionale Treue trennen? Sind offene Beziehungen vielleicht eine Alternative zur monogamen Beziehung?
Ragnar Beer und sein Forscherteam von der Uni Göttingen wollten genau das wissen, haben dazu geforscht und ich habe den Diplompsychologen nach den Ergebnissen gefragt. Können offene Beziehungen funktionieren?
Also offene Beziehungen sind ja sozusagen ein Alternativkonzept zur Treue. Die Idee dabei ist, dass sich zwei Partner finden, denen sexuelle Treue nicht wichtig ist, die explizit ausgesprochene Übereinkunft haben, dass der jeweils andere auch außerhalb der Partnerschaft Sex haben kann. Wir haben jetzt eine große Studie im Projekt TheraTalk durchgeführt mit 10.000 Teilnehmern, wo wir geguckt haben, zunächst mal, wie oft kommen solche offenen Beziehungen denn vor, und haben festgestellt, es ist relativ selten, es ist etwa 1% der Partnerschaften. Und da hat uns dann interessiert, wie schneiden die denn sozusagen von der Partnerschaftszufriedenheit im Vergleich mit treuen Partnerschaften ab. Da haben wir festgestellt, dass sie weder glücklicher noch unglücklicher sind. Es sind eben einfach Menschen, die aufgrund ihres Treuekonzepts zueinander gefunden haben. Da gibt es sowohl kreuzunglückliche als auch superglückliche, genau wie auch bei normal, in Anführungsstrichen, treuen Paaren. Wenn sich jetzt tatsächlich eine Partnerschaft so bildet, dass sie sagt, wir wollen, oder ein Paar so entscheidet, dass sie sagen, wir wollen eine offene Beziehung haben, dann ist es ganz wichtig, dass das tatsächlich beide sagen. Was wir also viel häufiger gefunden haben als eine offene Beziehung, ist das, was ich eine pseudo-offene Beziehung nenne. Das sind ungefähr 3% der Partnerschaften. Und das sind die, wo nur einer der Partner gesagt hat, wir haben eine offene Beziehung. Also es läuft in der Regel so, dass dann einer eben sexuell unzufrieden ist und sich überlegt, naja, dann könnte ich ja Sex mit wem anders haben, und sagt dann, du Schatz, ich habe mir überlegt, wir haben jetzt eine offene Beziehung. Das sind eben Paare, die sind deutlich unglücklicher als alle anderen. Das ist also sozusagen dann eher ein Weg ins Unglück.
Jetzt kann eben Untreue sehr, sehr, sehr verletzen. Welche Bedingungen müssen denn dann für eine offene Beziehung erfüllt sein? Also wie bekommt ein Paar raus, ob sich beide dieses vorstellen können?
Naja, zunächst mal muss es natürlich so sein, dass es beiden Partnern, also zunächst mal theoretisch nichts ausmacht, wenn der andere sexuelle Beziehungen außerhalb der Partnerschaft hat. Theoretisch heißt, die wissen das ja noch nicht, wie es dann ist, wenn das auch tatsächlich passiert. Und da gibt es tatsächlich auch eine große Lücke zwischen Theorie und Praxis, weil viele, die da erstmal zugestimmt haben, sehen dann hinterher, oh Mist, damit komme ich also doch überhaupt nicht klar, oder es ist sehr schwer, oder es geht eine Weile gut und dann verliebt sich aber der Partner doch in eine dritte Person, und auf einmal geht es nicht mehr nur um sexuelle Untreue, sondern dass tatsächlich dann vielleicht auch eine andere Partnerschaft angestrebt wird. Das heißt, es wäre also auch sehr gut in der Praxis dann die Bereitschaft zu haben, gemeinsam konstruktiv mit der Eifersucht umzugehen, die dann eben doch entsteht. Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung.
Das ist sicherlich sehr schwierig. Da braucht es wahrscheinlich auch sehr viel Vertrauen, Kommunikationsfähigkeit.
Genau.
Welche Strategie gehen denn diese Paare ein? Reden die über die Seitensprünge oder werden die dann verschwiegen?
Das kann ganz individuell natürlich besprochen werden. Also offene Beziehung bedeutet ja jetzt erstmal nur, es finden zwei Menschen zusammen, denen die sexuelle Treue jetzt nicht so wichtig ist und die das auch explizit ausgesprochen haben. Ob sie dann jetzt sagen, naja, ich möchte jetzt von jedem mal wissen, wo du Sex mit jemandem anderen hast, oder ob sie das nicht wissen möchten, das kann ja individuell und sollte auch ganz individuell vereinbart werden. Da sollte man natürlich drüber sprechen, damit der Partner das auch ganz genau weiß.
Grundsätzlich noch eine Frage zu Treue und Untreue. Das fängt ja doch eigentlich auch für viele Menschen an unterschiedlichen Stellen an. Sollte ich mit meiner Freundin oder mit meinem Partner darüber reden, wo für ihn, für sie Untreue anfängt? Also ob das nun der flirtende Blick ist, der Kuss an Karneval oder eben Sex?
Das ist eine sehr gute Idee, darüber zu reden, wo denn Untreue eigentlich anfängt. Denn sonst hat man auf einmal sozusagen Probleme am Hals, die sich dann ganz leicht vermeiden ließen. Da ist es also wirklich gut, den Partner einfach mal ganz locker zu fragen, du, wo fängt denn für dich eigentlich Untreue an? Was wünschst du dir da von mir?
Gibt es ein grundsätzliches Rezept für eine glückliche Beziehung?
Leider nicht, weil doch jede Beziehung wirklich auch individuell ist. Aber was wir immer wieder empfehlen, ist, miteinander im Gespräch zu bleiben, gerade auch über die sexuelle Zufriedenheit im Zusammenhang eben mit Treue.
Ragnar Bär, der forscht an der Uni Göttingen über Paarbeziehungen. Sein Institut bietet auch Online-Therapien an für Paare in Beziehungen unter theratalk.de. Treue und Untreue, das war eine Stunde Liebe. Danke für eure Treue zum Zuhören.
Und nächste Woche geht's bei uns um Fernbeziehungen.
So richtig weit, von Berlin nach Prag und ähnliches.
Genau, und ich habe unter anderem schon mit jemandem gesprochen, der seit einigen Jahren eine erfolgreiche Fernbeziehung zwischen Deutschland und Paris führt. Und wir werden auch mit Soldaten sprechen, die ja auch zwangsläufig sehr oft sehr weit weg von ihrer Partnerin sind. Das alles nächste Woche in eine Stunde Liebe, wieder 20 bis 21 Uhr hier in D-Radio Wissen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Inga Hennenkamp sagt tschüss.
Und Till Opitz sagt ahoi.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.